HR Info. Netzwelt.
Benutzen Sie Groß- und Kleinschreibung, mindestens 4 Sonderzeichen, Zahlen und mindestens 15 Stellen. Wer kennt das nicht? Kaum meldet man sich im Netz als Nutzer irgendwo neu an und sei es nur in einem Shop, geht das Theater mit der Passwortsuche los. Und auch das Smartphone will eine PIN und die Bank sowieso. Jeder Anbieter verlangt was Individuelles, möglichst kryptisch und verzwickt, und wir als Nutzer müssen und sollen uns das alles merken. Denn Passwörter sollen nicht mehrfach genutzt werden. Leichter gesagt als getan. Diesem Drama will nun Microsoft für seinen Kosmos mit passwortfreien Zugängen ein Ende bereiten, und darum heißt diese Sendung Bye Bye Passwort, kommt das Ende des Elends. Mein Name ist Udo Langenohl. Wir plagen uns jeden Tag damit herum, uns entweder an Passwörter erinnern oder neue erfinden zu müssen. Und auch meinem Kollegen Roman Warschauer geht das nicht anders.
Schon wieder 6:30. Zeit zum Aufstehen. Aber erstmal ein Blick auf das Smartphone. Was gibt's denn Neues? Oh, das Telefon hat über Nacht ein Update eingespielt. Jetzt muss ich meine PIN für die SIM-Karte eingeben. Ja, wie war die doch mal? Ich brauch die so selten. Falsch, waren das 2x3 oder 2x8? Nochmal falsch. Jetzt habe ich nur noch einen Versuch. Oh nein, ich bin noch nicht ganz wach. Die PIN habe ich doch schon seit fast 25 Jahren. Die kenne ich doch eigentlich. Schon wieder falsch. Jetzt soll ich die PUC eingeben. Was war das nochmal? Ach ja, die bekommt man mit der SIM-Karte zugeschickt. Also den Brief, den finde ich jetzt bestimmt nicht. Aber die gibt es, glaube ich, auch im Kundenportal meines Providers. Also rasch mal den Rechner angeworfen. So, die Seite meines Providers öffnen, Nutzername, Kennwort, nee, stimmt auch nicht. Ach so, das hatte ich ja vor kurzem mal geändert, aber wie war das nochmal? Nein, doch, jetzt, okay. Wo finde ich die PUC? Hier, gut, also ein 8-stelliger Code, den gebe ich jetzt mal im Smartphone ein. Sehr gut, funktioniert. Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal die PIN eingeben. Also Konzentration. So, jetzt stimmt's. Das Handy funktioniert wieder. Na dann, gehe ich mal in die Küche. Die Kaffeemaschine braucht zum Glück kein Passwort. Die ist ja auch schon mehr als 10 Jahre alt. Aber was ist denn jetzt schon wieder mit dem Radio in der Küche? Ach ja, das ist ein Internetradio und das Ding vergisst ab und an mal die WLAN-Einstellung. Jetzt muss ich das wieder neu einrichten. Etwas fummelig über eine App und jetzt das WLAN-Passwort. Das ist bei mir 16 Stellen lang und sehr kryptisch. Das kann ich mir nicht merken. Das habe ich mir aber auf die Unterseite der Tastatur geklebt. Schlau, nicht wahr? Oder ist das gefährlich? Ich weiß nicht. Egal. Ich muss jedenfalls wieder hoch ins Arbeitszimmer. Zur Tastatur. So, WLAN-Passwort ist eingegeben, jetzt sollte das Radio wieder funktionieren. Ja, es läuft. Also gut, Frühstück, Duschen, Anziehen, für all das brauche ich zum Glück noch keine Passwörter. Dann ab ins Büro, ins Office, ins Home Office. Der Computer läuft ja schon, die Anmeldung bei Windows schaffe ich ohne Probleme. Jetzt muss ich mich über eine VPN-Verbindung an den System meines Arbeitgebers anmelden. Also wieder ein Passwort. Um mich anzumelden, brauche ich nicht nur ein Passwort, ich muss mich auch zusätzlich über eine App authentifizieren. Der zweite Faktor. Dazu bekomme ich immer einen Hinweis auf meinem Diensthandy, wenn ich mich einloggen will. Ach nee, um mein Diensthandy zu entsperren, brauche ich auch ein Passwort. Klar, das muss ich aber regelmäßig ändern und das habe ich jetzt vergessen zu machen. Also muss ich das alte eingeben und ein neues nochmal wiederholen. Soll ich mal ein Geheimnis verraten? Hier ändere ich immer nur eine Zahl in dem Passwort. Psst, nicht weitersagen. Gut, jetzt bin ich mit meinem Arbeitgeber verbunden. Ich starte unterschiedliche Anwendungen, die ich so für meinen Arbeitsalltag brauche. Und bei einigen muss ich mich wieder mit Nutzername und Passwort anmelden. Unterschiedliche Passwörter, natürlich. Also, es ist 12:30, ich lege eine Pause ein.
Roman Warschauer hat aus der Sicht eines genervten Nutzers beschrieben, wie er sich mit Passwörtern und PIN-Codes herumplagt. Wir werden ihn später nochmal hören. Ich glaube, die meisten von uns können das gut nachvollziehen und erkennen sich da wieder. Das Hasso-Plattner-Institut in Potsdam ist ein universitäres Exzellenzzentrum für Digital Engineering und eine der renommiertesten Anlaufstellen für Studierende der Informatik, für Cybersecurity und Data Engineering in Deutschland und Europa. Und das Hasso-Plattner-Institut veröffentlicht jedes Jahr ein Ranking mit den Top 10 der beliebtesten und schlimmsten Passwörter in Deutschland. Professor Christoph Meinl ist der Institutsdirektor und mit ihm spreche ich jetzt, Herr Professor Meinl. Welches furchtbare Passwort wird es wohl auch in diesem Jahr ganz nach oben schaffen? Doch bitte nicht schon wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Also ich muss Sie enttäuschen oder Ihre Erwartung erfüllen. Es ist leider wieder, wie auch in den Jahren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben so ein Identity-Checker-Dienst, wo man prüfen kann, ob seine digitale Identität irgendwo im Internet veröffentlicht ist. Mhm. Da können wir auch Passworte sehen, wenn der Serviceanbieter, von dem diese Identitäten gestohlen wurden, die nicht richtig geschützt hat. Mhm. Leider ist das eine riesige Zahl. Also jetzt unsere Statistik, die kann von 5,5 Milliarden Passwörtern ausgehen, die wir in diesem Dienst im Klartext vorliegen haben und wo wir dann ein Ranking machen können. Und fast 1%, also dieser für uns sichtbaren Passwörter, ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist natürlich insofern eine Katastrophe, weil das Passwort schützt ja den Account, schützt ja die Identität vor einem Missbrauch durch Hacker, die dann in deren Namen einkaufen, Dinge bestellen, irgendwelche Veröffentlichungen machen oder ähnliches Unwesen treiben.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Menschen sich solche simplen, diese schwachen Kombinationen ausdenken, kann man ja kaum sagen, warum sie die immer und immer wieder benutzen? Ist es einfach nur Bequemlichkeit?
Also Bequemlichkeit ist sicherlich ein ganz großer Teil daran. Die Sorge, das wieder vergessen, dass es nervt, wenn man da in einem neuen Dienst einen Account anlegt und wieder sich ein neues Passwort ausdenken muss. Und dass vielleicht auch ein fehlendes Verständnis, wozu dieses Passwort da ist. Also ich habe manchmal das Gefühl, für manche ist es wie so ein Ritual. Also ich muss den Schalter anstellen, um den Laptop mit Strom zu versorgen. Und damit die Software klappt, muss ich dann irgendwas eintippen. Dass das Passwort meinen Account schützt vor Missbrauch durch Dritte, das scheint ganz vielen Menschen nicht klar zu sein.
Sie haben eben den Identity Leak Checker erwähnt, diesen Online-Sicherheitscheck, den Ihr Institut anbietet. Ich kann da als Nutzer mit der Eingabe privater E-Mail-Adressen prüfen lassen, ob meine Identitätsdaten und passwortgeschützten Zugänge geklaut oder geknackt wurden, frei im Netz kursieren, missbraucht werden können. Sie haben es erwähnt. Was steckt denn dahinter? Wie funktioniert dieser Checker?
Also zunächst mal machen wir in Sicherheitsforschung Untersuchungen über die Sicherheit von Systemen und analysieren da die Logdaten. Und da ist uns aufgefallen, dass da immer wieder mit fremden Identitäten jemand versucht, in ein Netz einzubrechen. Wenn ich den nutzen will, nicht wenn ich da einen Online-Shop nutzen will, da muss ich ja einen Account einrichten. Also muss mein Name, mein Vornamen, meine Lieferadresse, wie will ich bezahlen, meine Kreditkarte. Und das Ganze wird dann abgeschlossen. Meine E-Mail muss ich angeben, weil ja die Kommunikation dann mit mir von diesem Dienst stattfindet. Und dann muss ich ein Passwort angeben, um das zu schützen. Dieser Datenverbund, das ist eine digitale Identität. Unter dieser Identität bewege ich mich dann in diesem Dienst, nutze den Dienst, kaufe ein und der Dienst weiß dann, aha, das ist die Kreditkarte, damit wird bezahlt und kann und weiß, wohin er das liefern soll. Und damit der Dienst sicher ist, dass auch wirklich der richtige, der berechtigte Nutzer auf der anderen Seite sitzt, gibt es diese Passwortabfrage. Mhm. Wenn die Passwort richtig beantwortet wird, dann sagt der Dienst, ja, mir gegenüber jetzt gerade einkaufen ist derjenige, der hier mit diesen Daten, Kreditkartendaten und so weiter agiert. Wenn es also jetzt jemand Fremdes gelingt, einem Hacker, das richtige Passwort anzugeben, dann kann der plötzlich im Namen, in meinem Namen, alles machen, was der Dienst anbietet. Mhm. Der Dienst kann den von mir nicht mehr unterscheiden. Insofern sind diese Passwort-Leaks sehr, sehr gefährlich. Insbesondere dann, wenn die Passworte im Klartext vorliegen. Vielleicht Fachleute, natürlich darf ein Service eigentlich das Passwort nicht im Klartext speichern, sondern das muss in einer verschlüsselten Form gespeichert werden, die es in solchen Fällen eben schwierig macht, an das Passwort heranzukriegen. Diese 5,4 Millionen, die ich erwähnt hatte, Passwörter, da haben die Dienste nicht richtig sicher die Passwörter abgelegt, sondern die einfach im Klartext gespeichert.
Werden wir denn, Herr Professor Meinl, irgendwann mal erlöst von diesem ganzen Elend mit den PINs, den Codes, den Passwörtern? Oder werden wir auch künftig in der IT-Welt nicht ohne auskommen? Sie forschen ja auch auf dem Gebiet der Cybersicherheit.
Ja, ich glaube, auf die Dauer werden wir erlöst werden. Das wird vielleicht nicht ganz schnell gehen. Also was machen wir konkret in einem Projekt? Da ist auch ein API-Startup sehr aktiv, Nexenio. Die Frage, wenn wir uns bewegen mit unserem Smartphone, da sind im Durchschnitt 16 verschiedene Sensoren drin, die also auch genau auf Bewegung reagieren. Sie wissen das ja mit Schrittzählern und so weiter. Kann ich auf eine kurze Strecke, also 2-3 Schritte, schon sehr genau feststellen, ist das der Besitzer des Handys, der hier läuft, oder ist dieses Handy in der fremden Hand? Und das kann man natürlich benutzen, wenn ich dann genau weiß, wer ist das, dann geht die Tür automatisch auf.
Ich habe mit Professor Christoph Meinl gesprochen. Er ist der Institutsdirektor des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam. Das Institut veröffentlicht jedes Jahr ein Ranking mit den Top 10 der beliebtesten und schrecklichsten Passwörter in Deutschland. Bye-bye Passwort. Kommt das Ende des Elends? Das ist mein Thema heute hier in hr-info-Netzwelt und mein Kollege Roman Warschauer gehört, wie wir alle, zu denen, die sich täglich mit Passwörtern, Codes und PINs herumärgern. Hier ist er nochmal mit seinen Erfahrungen.
Ich wollte doch noch ein Buch im Internet bestellen und ich muss noch eine Rechnung bezahlen. Das Buch habe ich schnell in den Warenkorb gepackt, hier auch wieder Nutzername und Passwort. Ich habe mir da so ein Passwortsystem ausgedacht. Das ist ein langes und kryptisches Passwort, das bei jedem Dienst etwas anders ist. So kann ich es mir meistens merken. Und ich habe eben für jeden Dienst ein anderes Passwort. Bestimmt nicht die allersicherste Variante, aber besser als immer ein Standardpasswort zu verwenden allemal. Jetzt noch schnell die Überweisung im Online-Banking. Anmelden, Passwort, das Ganze per App authentifizieren, IBAN eingeben, Betrag. Jetzt brauche ich eine TAN, praktisch ein Einmalpasswort. Die TAN wird mir in einer anderen App angezeigt. Da muss ich mich anmelden, wieder mit einem anderen Passwort, das ich nur für diese TAN-App habe. Habe ich diesmal alles im Kopf? Ein paar Handgriffe sind also schon nötig für so eine Überweisung. Etwas Konzentration auch. Gerne gebe ich zum Beispiel mal das Online-Banking-Passwort in der TAN-App ein. Aber am Ende klappt es ja meistens. Am Nachmittag geht's wieder an die Arbeit. Ich habe einen Termin in der Stadt. Ich nehme dafür die U-Bahn. Das Ticket kaufe ich immer über die App. Das ist praktisch. Ich muss nicht zum Automaten. Kleingeld ist auch immer so ein Problem bei mir. Doch heute ist es komplizierter. Ich muss mich nämlich neu anmelden in der App. Und hier muss ich nicht ein selbstgewähltes Passwort eingeben. Mein Passwortsystem kann ich also nicht nutzen, sondern ich habe mal einen 4-stelligen Code zugewiesen bekommen. So, wo finde ich den so schnell? In den Mails? Finde ich nichts. Kann das sein, dass der Code per SMS kam? Mal schauen. Ja, tatsächlich, da ist er. Ausprobieren, ob der noch gültig ist. Passt. Sehr gut. Ich habe ein Ticket. Der Kontrolleur kann kommen. Am späten Nachmittag fahre ich wieder nach Hause. Auf dem Weg gehe ich noch kurz zur Bank. Habe schon seit Tagen kein Bargeld mehr. Jetzt durch Corona gehe ich ohnehin nur noch recht selten zum Geldautomat. Heute also mal wieder. Karte rein. Ah, Mist. Die PIN habe ich schon ewig nicht verwendet. Welche war jetzt nochmal die für die EC-Karte, welche für die Kreditkarte? Konzentration, du schaffst das. Ja, er spuckt die Scheine raus. Zum Abendessen mache ich es mir heute einfach. Ich lasse mir etwas liefern. Ich will da mal ein neues Restaurant in der Nähe ausprobieren. Oh, die liefern nur über einen Dienstleister, bei dem bin ich, glaube ich, noch nicht angemeldet. Also muss mal wieder ein neues Passwort her. Was nehme ich? Ich weiß. Jetzt nur nicht wieder vergessen. Später, nach dem Abendessen, es war übrigens gut, liege ich im Bett. Die Augenlider werden langsam schwer und mir schwirren Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen durch den Kopf. Alleine heute habe ich 16 unterschiedliche Passwörter, PINs, TANs oder PUCs verwendet. An einem fast normalen Tag.
Das war noch einmal Roman Warschauer mit seinem alltäglichen Kampf und Krampf mit Passwörtern und Netzzugängen. Professor Christoph Meinl vom Hasso-Plattner-Institut in Potsdam hatte mir vorhin erklärt, warum es gefährlich und eigentlich ja No-Go ist, ein und dasselbe Passwort für mehrere Zugänge im Netz zu nutzen. Und wir haben über Zwei-Faktor-Authentifizierung gesprochen. Microsoft will für seinen Kosmos mit passwortfreien Zugängen dem Passwort-Elend jetzt ein Ende bereiten. Lars Hofmann fasst mal den Kern zusammen.
Um das passwortlose Anmelden zu aktivieren, benötigen Kunden zunächst den Microsoft Authenticator. Dieser schaltet sich dann vor jede Anmeldung. Das passwortlose Anmelden ersetzt nicht die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die Einstellung für die neue Funktion ist unter dem Reiter Erweiterte Sicherheit zu finden. Den Authenticator statt eines manuellen Passwortes zu verwenden, soll vor allem die Accountsicherheit erhöhen. Microsoft geht davon aus, dass dies bei den meisten Menschen als eine Verbesserung gilt, da viele Nutzer sich eher einfach zu merkende statt schwer zu knackende Passwörter ausdenken und diese teilweise accountübergreifend mit mehreren Konten nutzen.
Das hört sich ja jetzt alles ziemlich verlockend an, was Microsoft da vorhat, denn wir alle plagen uns ja jeden Tag mit den Passwörtern, mit Pins und mit Codes herum. Was technisch dahinter steckt und wie sicher und praktikabel neue und künftige Verfahren zur Identitätsfeststellung sind, das will ich jetzt klären mit Jan Schüssler vom Techportal heise.de. Herr Schüssler, Professor Christoph Meinl hat mir vorhin erklärt, warum ein Passwort für alles völlig irrsinnig ist und dass das gar nicht geht und dass der sogenannten Zwei-Faktor-Authentifizierung die Zukunft gehört. Warum ist das sicherer als diese klassische Einfaktor-Authentifizierung, die wir alle kennen, also diese Standardkombi aus Nutzername und Passwort?
Ja, die Zwei-Faktor-Authentifizierung hat den Vorteil, dass selbst wenn mein Passwort abhanden kommt, also Kriminelle durch welche Methoden auch immer, Keylogger zum Beispiel, gefälschte Webseiten, mein Passwort erbeuten, sie damit trotzdem noch nichts anfangen können, weil eben ein zweiter Faktor dazu notwendig ist, der auch kein Passwort ist.
Wie funktioniert das denn technisch? Da gibt es ja eine Menge unterschiedlicher Möglichkeiten. Es gibt Apps auf dem Smartphone, es gibt Anrufe.
Genau, also gängig ist, dass das Passwort eben um einen Faktor ergänzt wird, der auch auf einem anderen Weg zugestellt wird als ein einzutippendes Passwort. Also, dass man ja schon weiß und einfach eintippen kann. Gängig ist zum Beispiel als zweiter Faktor ein zeitlich begrenzter Einmal-Passcode. Also, dass man eine App hat, zum Beispiel eine Authenticator-App. Die gibt's von vielen Anbietern, Google, Microsoft, Authy, das sind so gängige Namen, die solche Codes regelmäßig generiert und man diese Authenticator-App einmal für den Dienst registriert hat und sie dann eben laufend einmal Codes dafür bereitstellt. Eine andere Möglichkeit ist Biometrie. Kennen viele sicherlich zum Beispiel von Online-Banking-Apps oder auch von Online-Banking im Webbrowser, wo es häufig dann erforderlich ist, nach der Eingabe von Kontonummer und PIN auf dem Smartphone sich zum Beispiel mit dem Fingerabdruck oder auf iPhones mit der Face-ID, also mit der Gesichtserkennung, zusätzlich zu authentifizieren.
Nun müssen die Anbieter ja sicherstellen, dass der Richtige den richtigen Daumen drückt oder der Richtige einen Anruf kriegt. Wo werden denn all diese Daten gespeichert? Diese Zugangsdaten, landen die in der Cloud?
Ja, das ist tatsächlich unterschiedlich. Also normale, klassische Passwörter landen natürlich, in der Cloud klingt ein bisschen, also sie landen natürlich beim Anbieter. Denn der Anbieter muss ja das Passwort kennen, um dann auch zu sehen, ob ich das richtige Passwort eintippe. Im besten Fall, oder wenn der Anbieter nichts grob falsch macht, speichert er die Passwörter natürlich trotzdem nicht im Klartext. Bei Einmal-Passcodes ist es so, sicher könnte ein Anbieter diese Passwörter auch dauerhaft, diese Einmal-Passcodes speichern. Die wären natürlich völlig nutzlos. Und bei Biometrie hat man den Vorteil, dass die eigentliche Authentifizierung, zum Beispiel eben per Smartphone, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung, auf dem Gerät passiert und das Gerät auch nicht verlässt. Also einfach gesagt, sagt das Smartphone nur, ja, ist okay, verschickt aber nicht den Fingerabdruck an den Anbieter. Mhm.
Nun gibt es Kritiker des Verfahrens, die sagen, die Anbieter gelangen mit diesen Verfahren an unsere Handynummer beispielsweise. Die wissen dann, wo wir uns wann eingeloggt haben und könnten aus diesem Wissen Kapital schlagen, zum Beispiel was unser Netzverhalten angeht. Ist da was dran oder ist das Paranoia?
Naja, da ist so ein bisschen was dran. Also es ist natürlich so, wenn es zum Beispiel um Microsoft geht, wenn wir jetzt das Beispiel mit der Authenticator-App nehmen, solange ich mich damit in einem Microsoft-Account auch einlogge, also das, wofür Microsoft das ja jetzt auch erstmal gezeigt hat und ermöglicht hat, ja gut, Microsoft kriegt ja ohnehin mit, wenn ich mich in ihrem Account einlogge. So, also von daher ändert sich da eigentlich nichts. Mhm. Ist natürlich richtig, zu dem Zweck muss ich meine Handynummer dann im Zweifelsfall, je nach Zwei-Faktor-Verfahren zum Beispiel, meine Handynummer bei Microsoft hinterlegen. Wobei man da schauen muss, dass es eben ja ohnehin oftmals üblich ist. Also da muss man so ein bisschen schauen, nur das Hinterlegen der Handynummer. Interessant wird es in dem Fall, wenn ich Login-Verfahren auch für andere Anbieter nutze. Mhm. Das ist ja was, was wir zum Beispiel von Facebook kennen, ne, dass man sich bei x-beliebigen Diensten mit Facebook anmelden kann.
Ja.
Da sieht Facebook dann natürlich und kann sich eine schöne Liste anlegen, welche Dienste ich ansonsten so nutze und wann ich mich bei denen angemeldet habe.
Das bringt mich zur nächsten Frage. Microsoft sagt, wir wollen den Authenticator, also diesen passwortlosen Zugang, auch für Anbieter jenseits des Microsoft Cosmos öffnen, zur Verfügung stellen. Ist das der richtige Weg oder begebe ich mich dann als Nutzer, als Kunde wieder in die Hände eines Netzmonopolisten?
Ja, man begibt sich natürlich schon in Abhängigkeit von diesem einen Anbieter. Die Frage ist natürlich, wie wäre mein Verhalten ansonsten? Wenn ich sage, ich bin jemand, der ansonsten ein eigentlich viel zu einfaches Passwort und auch überall das gleiche Passwort bei diversen Diensten benutze, dann kann es wahrscheinlich nicht schaden, stattdessen zumindest ein sicheres Anmeldeverfahren, naja gut, dann von einem Monopolisten, das ist sicherlich nicht ideal, aber zumindest sind meine Accounts besser gesichert, als wenn ich bei 20 Diensten das gleiche Passwort benutze und ich sag mal, bei irgendeinem unbedeutenden Online-Shop mein Passwort abhanden kommt und Angreifer das dann zum Beispiel benutzen kommen, um in mein Gmail, Outlook oder ja, Telekom-Mail-Konto, wo auch immer reinzukommen.
Wenn man dem allen nun nicht so richtig traut, wenn man als Nutzer sagt, nein, ich will nicht, dann gibt es ja andere Möglichkeiten, Passwörter zu sichern, beispielsweise auf einem USB-Stick oder virtuelle Tresore auf dem Smartphone. Was gibt's denn da? Wie sicher ist das und wie werden die Daten da sicher verschlüsselt?
Genau, also die Daten landen erstmal auf dem Gerät, werden dort gesammelt und verschlüsselt. Das läuft üblicherweise so, dass ich ein sogenanntes Masterpasswort eingebe, um dieser Passwortverwaltungs-App, also dem Passwortmanager, Zugriff auf die Passwörter zu geben. Da gibt es Varianten natürlich von, man kann die, einige Programme erlauben, dass man das Ganze auf dem USB-Stick ablegt, dass man das immer dabei haben kann, aber auch sicher dabei hat, sprich ohne Eingabe des Passwortes ja nicht an die Passwörter herankommt. Möglichkeiten, das Ganze auch da wieder durch einen zweiten Faktor zu sichern, zum Beispiel eben durch Einmal-Passcodes oder auch durch andere Tricks, dass ich zum Beispiel zusätzlich eine bestimmte Datei angeben muss, die ich auf meinem PC liegen habe. Mhm. Sprich, wer meine Passwortdatenbank stiehlt, übers Netz sich zieht, wie auch immer, aber diese Datei zum Entschlüsseln nicht zusätzlich zur Hand hat, damit trotzdem nichts anfangen kann. Also da gibt es verschiedene Verfahren.
Nun ist ja dieses Elend, Jan Schüssler, mit den Passwörtern nichts Neues. Damit schlagen wir uns als Netznutzer, ja kann man schon sagen, seit Jahrzehnten herum. Warum ist denn noch niemand auf die Idee gekommen zu sagen, ich stelle mal was ganz Neues auf die Beine, das uns aus diesem Dilemma befreit, dass man sich ständig was Neues ausdenken muss und neue Verfahren nutzen muss? Ist da was in der IT-Pipeline? Brüten da Kryptografen ja sozusagen über der eierlegenden Wollmilchsau?
Man muss sehen, dass ein Passwort immer den Vorteil hat, dass man es sich schnell ausdenken kann und schnell verfügbar ist, wenn man es erinnert. Also von daher befürchte ich, dass man das Passwort auf absehbare Zeit nicht unbedingt loswerden wird, weil es eben doch sehr universell ist und für alle Zwecke erstmal funktioniert, aber eben leider nicht so der heilige Gral der Sicherheit ist.
Jan Schüssler vom Tech-Portal heise.de. Wir haben über Passwörter, über Passwort-Klau und neue Verfahren zur Identitätsfeststellung im Netz gesprochen. Mitnehmen können wir aus dieser Sendung, dass ein und dasselbe Passwort für alle Zugänge und Portale im Netz ein absolutes No-Go ist. Das darf man nicht tun. Der Zwei-Faktor-Authentifizierung dagegen gehört die Zukunft und wer kann, der sollte sie jetzt nutzen. Egal ob von Microsoft, von Apple und Google oder irgendwelchen anderen Anbietern, sicherer ist das immer als die alten klassischen Verfahren. Und das so lange, wie neue biometrische Verfahren noch nicht verfügbar sind. Das Aus für Passwörter ist gar nicht mehr so weit weg, aber noch ist die IT-Welt nicht so weit. Und deshalb können wir leider noch nicht Bye-Bye-Passwort sagen. Das war HR Info Netzwelt. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und linear im Radio bei HR Info. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.